Wir sitzen jetzt hier im ZL mit Frau Roth zusammen und Frau Roth ist die Expertin hier für die AMK. Mögen Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Andrea Roth. Ich bin pharmazeutisch-technische Assistentin und ich bin seit knapp 31 Jahren hier im ZL beschäftigt und habe dementsprechend hier schon einiges erlebt. Aber eigentlich seit Tag 1 bin ich mit AMK-Untersuchungen beschäftigt. Das sind Prüfungen, die wir im Auftrag der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker machen.
Frau Roth, jetzt haben Sie meine erste Frage schon direkt beantwortet. Meine erste Frage wäre jetzt gewesen, was bedeutet AMK überhaupt? Arzneimittelkommission Deutscher Apotheker. Vielleicht können Sie jetzt noch mal darauf eingehen, um was für Prüfungen es sich da genau handelt.
Ja, sehr gerne. Das ist ein ziemlich praktisches Feld für Apotheken. Es geht darum, wenn Patienten und Kunden Arzneimittel in die Apotheke zurückbringen, weil sie zum Beispiel nicht wirken oder weil sie davon Kopfschmerzen bekommen haben oder weil ein Dosieraerosol auf einmal nicht mehr sprüht oder weil in einer Lösung eine bestimmte Substanz ausgefallen ist, Kristalle gebildet hat. Ganz großes Spektrum. Am allermeisten sind es Arzneimittel, die angeblich beim Patienten nicht gewirkt haben. Die werden dann von der Apotheke zur AMK geschickt nach Berlin. Und die AMK entscheidet dann, ob sie entweder den Hersteller anschreibt oder ob sie uns involviert. Und dann werden uns Vorschläge, Prüfungsvorschläge gemacht. Aber das ist immer in Absprache. Also ich kann dann auch noch sagen, na, ich würde jetzt die und die Prüfung für diese spezielle Problem vorschlagen.
Und wie sieht das dann praktisch aus, wenn unsere Schüler dann irgendwann fertig sind und in der Apotheke stehen? Und es kommt tatsächlich so ein Kunde und der sagt, mein Medikament ist unwirksam. Was müssen die dann machen und wie kommt dann vielleicht auch das Medikament zum Schluss zu Ihnen?
Also als erstes, denke ich, ist es unheimlich wichtig, dass das Apothekenpersonal das ernst nimmt und nicht gleich sagt, das ist alles Quatsch, das ist schon geprüft und deswegen muss damit alles in Ordnung sein. Ich denke, es ist wichtig, auf den Patienten einzugehen. Und wenn man ihnen dann auch vermittelt, dass man sich jetzt auch noch dahinter klemmt und eine Institution einschaltet, die unabhängig ist von der pharmazeutischen Industrie, und das ist ja unser Haus, also unser ZLEV, ist wirklich von der Apothekerschaft gegründet und getragen und wir sind unabhängig. Und die Apotheke kann folgendermaßen da vorgehen. Und zwar gibt es online die Möglichkeiten, sich also auf der Seite der AMK, sich das Meldeformular herunterzuladen oder auch online auszufüllen. Es gibt die Möglichkeit, in der PZ gibt es hinten auch so perforierte Seiten, die auch solche Meldebögen enthalten. Per Fax kann man das dann sicherlich auch melden. Ich denke mal, dass die Online-Meldung immer mehr Stellenwert in der heutigen Zeit bekommt.
So kann ich das dann also der AMK melden und so gelangt das Präparat dann im Zweifelsfall dann auch zu Ihnen. Aber was kann ich denn vielleicht noch so tun, um den Kunden direkt zu helfen?
Ja, was jetzt Minderwirkungen oder solche Beanstandungen angeht, da sind Ihnen natürlich in der Apotheke die Hände gebunden. Aber zum Beispiel bei Dosieraerosolen, da ist es oftmals wirklich nur ein Problem des Anwenders beziehungsweise ein Reinigungsproblem. Ganz häufig, gerade bei den Dosiersprays, Sie müssen sich vorstellen, hier wird ja ein Feststoff in einer Flüssigkeit sehr fein vernebelt. Und wenn das Lösungsmittel verdunstet, dann bleiben diese Partikel übrig. Und diese Partikel verstopfen sehr gerne diese feinen Austrittsdüsen. Und da hätte man zum Beispiel auch in der Apotheke vor Ort die Möglichkeit, bitte immer erst auch im Beipackzettel nachlesen, ob das wirklich möglich ist, mit unter fließendem Wasser das Mundstück auszuspülen. Bei einigen geht das nicht, zum Beispiel den Foster. Da sollte man davon absehen, denn durch das Spülen würde man die Auskristallisation noch verstärken, da Kortikosteroide nicht wasserlöslich sind. Da würde man das, was vielleicht dann auch noch nötig ist, auch noch ausfallen lassen. Aber bei anderen, wo es im Beipackzettel auch ausdrücklich erwähnt ist, könnte man das mit dem Patienten zusammen auch üben oder sagen, ich mache Ihnen das gerade mal sauber und zeige Ihnen, wie das geht. Und dann können Sie das daheim vor Ort selber machen. Und gerade Asthmatiker, die dann das vielleicht auch als Notfallspray einsetzen, da sollte das ja immer funktionstüchtig sein. Und dann hätte der Patient gar nicht großartig die Zeit, noch in die Apotheke zu gehen und das zu beanstanden, sondern könnte sich vor Ort selber behelfen, indem er das nach der Funktion immer regelmäßig reinigt und trocknet. Und dann ist es beim nächsten Mal wieder einsatzbereit.
Ja, mal angenommen, da hat ein Kunde ein Acetylsalicylsäurepräparat in die Apotheke zurückgebracht und die AMK in Berlin, die entscheidet jetzt, das Präparat soll zu Ihnen geschickt werden. Wie ist denn da das Vorgehen?
Ja, die AMK kündigt mir die Probe erstmal an, damit ich schon mal Vorkehrungen treffen kann, eventuell Standards bestellen kann, die ich für die Untersuchung benötige. Gerade wenn es eine Minderwirkung oder ein Ausbleiben der Wirkung ist, dann brauche ich natürlich immer Referenzsubstanzen, gegen die ich mein Präparat dann prüfen kann. Dann kann ich hier schon Bestellungen tätigen. Dann schickt die AMK das in Berlin auf den Weg. Das kommt dann bei uns an, wird erstmal in unser LIMS-System aufgenommen. Dann wird die Probe registriert und ihr eine Nummer zugewiesen, die auch im ganzen Zyklus erhalten bleibt. Und dann schlägt die AMK ja in vielen Fällen auch eine Prüfung vor. In diesem Fall würden sie wahrscheinlich Gehaltsbestimmungen vorschlagen. Und in dem Fall würde ich das auch unterschreiben und würde sagen, okay, dann machen wir von dem Präparat eine Gehaltsbestimmung. Eine Gehaltsbestimmung wäre im eigentlichen Fall ja immer, dass ich eine größere Anzahl von Tabletten untersuche und da praktisch den Durchschnittsgehalt errechne. Da ich aber in vielen Fällen gar nicht mehr so eine große Packungsmenge bekomme. Man darf ja nicht vergessen, ich bekomme ja nicht das Präparat vom pharmazeutischen Unternehmer, der mir das natürlich im Originalzustand schicken kann, sondern in vielen Fällen bekomme ich dann nur noch einen halben Blister, aus dem schon Tabletten ausgedrückt wurden oder einzelne Tabletten, die schon ausgedrückt sind, gar nicht mehr original verblistert sind. Das ist manchmal auch ein Problem. Gerade wenn Präparate Alu-Alu verblistert sind, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass sie im ausgeblisterten Zustand nicht mehr so stabil sind. Entweder ziehen sie Wasser durch Luftfeuchtigkeit oder. Deswegen haben wir uns grundsätzlich entschieden, bei Gehaltsbestimmungen uns einzelne Tabletten anzuschauen. Deswegen machen wir oftmals von drei einzelnen Tabletten dann jeweils eine Gehaltsbestimmung.
Und wie läuft dann so eine Gehaltsbestimmung? Machen Sie dann eine Titration oder wie geht sowas vonstatten?
Ja, wir haben hier natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, die die Apotheke gar nicht hätte. Das Klassische, das Sie sicherlich in der Schule auch kennen, sind Titrationen. Und das ist sogar jetzt bei unserem Beispiel von der Acetylsalicylsäure sogar relativ gut möglich. Das Problem von Titration ist ja, dass Sie die gesamte Tablette damit erfassen. Das heißt also, wenn Sie in Ihrer Matrix jetzt auch irgendeine Säure hätten, würde die bei einer Säure-Base-Titration mittitriert werden und würde nicht auf den Wirkstoff zurückführbar sein. Deswegen ist es natürlich schwierig, wenn Sie einen Rohstoff haben, einen Reinstoff, also die reine Acetylsalicylsäure, da würde ich auf jeden Fall auch eine Titration vorschlagen, weil es ist einfach, es geht schnell und Sie haben ein schönes Ergebnis. Wenn Sie aber jetzt eine Kombination aus Wirkstoffen oder eine Kombination aus Wirkstoff und Matrix haben, liegt die Sache nicht mehr ganz so einfach. Dann müssen Sie meistens Analysengeräte verwenden, die Ihnen es chromatografisch auftrennt. Sie kennen sicherlich die Dünnschichtchromatographie, die ja auch, denke ich, in den Schulen gelehrt wird und die auch in der Apotheke zum Einsatz kommt. Und die HPLC, die ist im Prinzip vom Aufbau her ganz ähnlich. Es läuft aber alles sehr viel automatisierter ab. Und sie hat auch den großen Vorteil, dass sie nicht nur identifizieren können, sondern auch quantifizieren. Und damit hätte ich jetzt bei unserem Acetylsalicylsäurepräparat zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Ich hätte einmal sagen können, okay, es ist wirklich Acetylsalicylsäure in der Tablette enthalten. Und ich kann auch gleichzeitig noch sagen, wie viel drin ist.
Jetzt mal angenommen, Sie stellen fest, in den Tabletten ist zu wenig Acetylsalicylsäure drin. Wie gehen Sie dann mit diesem Ergebnis um?
Also für mich bleibt eigentlich alles wie gehabt. Ich erstelle nämlich einen Bericht. Das wäre dann an der AMK, hier Schritte einzuleiten. Das kann aber im allerschlimmsten Fall, wenn es sich wirklich bestätigt, zu einem Chargenrückruf führen. Das bedeutet dann wiederum, dass der Hersteller in den offiziellen Medien, der PZ, der DAZ und ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile wohl auch schon online machen, Chargenrückrufe veröffentlichen. Das ist das, was sowieso in der Apotheke wöchentlich kontrolliert werden muss, ob von dieser Charge dieses Präparates, ob die vorrätig sind und dass die dann an den Hersteller zurückgeschickt werden. Dann wird also die ganze Charge auf jeden Fall gestoppt. Es wird an den Hersteller zurückgeschickt und nicht mehr an die Kunden weitergegeben.
Ja, das klingt ja ganz schön anspruchsvoll. Also da haben wir jetzt schon verschiedene Methoden gehört, die hier zum Einsatz kommen. Das klingt nach einem ziemlich vielfältigen Arbeitsalltag. Können Sie das so bestätigen?
Oh ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und das ist auch das, was mir daran so einen großen Spaß macht. Wenn Sie jetzt in der pharmazeutischen Industrie arbeiten würden und eine Firma hat ein bestimmtes Portfolio an Präparaten, dann werden die standardmäßig immer auf dieselbe Art und Weise geprüft und freigegeben. Und da steckt nicht viel Abwechslung dahinter. Das ist ein Routinejob, würde ich sagen. Das ist meiner nun definitiv nicht. Denn selbst wenn ich auch in der Woche 5 Acetylsalicylsäurepräparate bekomme, heißt das noch lange nicht, dass ich die 5 alle auf dieselbe Weise prüfe. Denn der eine Patient beanstandet, dass da ein Fleck drauf ist. Der nächste sagt, es wirkt nicht. Der vierte kriegt davon Pickel. Und ich muss also mir jedes Mal überlegen, was mache ich denn jetzt im Speziellen auf die Fragestellung bezogen. Also eine auf die Fragestellung bezogene Prüfung.
Ich würde mal annehmen, dass die allermeisten Präparate, die hier ankommen, in Ordnung sind. Dass die Qualität des Arzneimittels an sich nicht zu beanstanden ist. Warum landen die dann trotzdem häufig bei Ihnen?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also die allermeisten Präparate können wir nicht beanstanden, beziehungsweise die Beanstandung nicht bestätigen, weil wir auch gerade hier in Deutschland also ein sehr sicheres System haben. Und wenn die Apotheken ihre Arzneimittel auch aus den offiziellen Quellen beziehen, dann ist dieser Weg der Sicherheit doch wirklich gut gegeben. Anders sieht es natürlich aus bei Internetpräparaten, wenn Kunden etwas selber aus dem Internet beziehen. Da haben wir schon die obskursten Sachen gefunden. Also da finden Sie alles. Nichts und alles. ja, warum landen die Sachen trotzdem bei mir und warum beanstande ich sie ab und zu doch mal? Oftmals sind es Lagerungsprobleme beim Patienten zum Beispiel. Auf vielen Packungen ist ein Lagerungshinweis aufgedruckt, nicht über 25 oder 30 Grad lagern. Die letzten Sommer haben wir ja festgestellt, da liegen wir auch mal deutlich drüber, auch in geschlossenen Räumen. Da kann es dann doch schon mal vorkommen, dass zum Beispiel eine Lösung ausfällt, weil sie einfach zu warm gelagert wurde. Viele Menschen, die auch ihre Medikamente immer noch im Bad lagern, wo es schön warm und feucht ist. Dann die Reinigungsprobleme beim Doseaerosol, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und da komme ich auch zu einem Punkt, ein Blick, der sich lohnt. Das ist nämlich der Blick in den Beipackzettel. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer jedem Kunden zuzumuten, aber ich denke, uns in der Apotheke hilft das schon mal sehr weiter. Zum Beispiel bei den Doseaerosolen mit der Reinigung. Das wird eigentlich im Beipackzettel immer recht gut beschrieben. Bei Pens, wie sie angewendet werden, wie sie geladen werden, gerade diese Einmal-Pens, die nur einmal auslösen. Also ich rede jetzt nicht so sehr von den Insulin-Pens, sondern zum Beispiel von den Präparaten gegen Multiple Sklerose oder so. Das sind oftmals Einmal-Pens. Und da lässt sich jede Firma auch ein anderes System patentieren. Und wenn man dann untereinander mal wechseln muss, dann ist der Patient manchmal schon überfordert und denkt sich, er funktioniert jetzt so ähnlich wie der, den ich immer hatte. Und auf einmal muss man aber da vielleicht noch einen anderen Riegel vorschieben. Und das ist also dann ganz wichtig, denke ich, auch für Sie später mal in der Apotheke, dass Sie einfach wissen, wie so ein Pen funktioniert und dann auch Ihren Kunden und Patienten einfach gleich weiterhelfen können. Aber solche Sachen landen auch bei mir und dann gucke ich einfach, ob die in Ordnung sind. Manchmal auch stumpfe Nadeln. Es kommt tatsächlich ab und zu mal vor, dass die herstellermäßig einfach nicht, die durchs Raster fallen, die nicht spitz sind, verbogen sind. Vielleicht auch durch den Prozess des Aufsteckens der Hülse, wenn die Apparate nicht hundertprozentig justiert sind, dass beim Aufstecken der Hülse das dann einfach ein bisschen daneben gestochen wird und die Spitzen der Nadeln sind so fein, dass da manchmal schon Millimeter ausreichen, um sie zu verbiegen. Also sowas kommt durchaus auch mal herstellerbedingt vor.
So, jetzt haben wir ja schon mal gehört, dass die Kunden etwas falsch machen können. Auch in der Apotheke kann mal was schieflaufen. Gibt es denn auch Fälle, wo dann Dritte schuld sind und etwas manipulieren?
Ja, also die Regel ist es definitiv nicht. Aber wir hatten mal einen Fall, das ist schon einige Jahre her, aber der ist mir doch sehr im Gedächtnis geblieben, weil er dann weitreichende Konsequenzen hatte. Und zwar sind das die flüssigen Tilidin-Präparate. Die sind früher nur verschreibungspflichtig gewesen, obwohl Tilidin ja eigentlich ein Betäubungsmittel ist, aber wegen des Naloxons ist es dann nur verschreibungspflichtig gewesen. Aber heute sind die Tropfen unter der BTM-Pflicht. Das kommt daher, dass man festgestellt hat, da waren wir auch mit beteiligt, dass LKWs, die vom Hersteller zu den Großhandlungen gefahren sind, abgefangen wurden und dort auf den LKWs die Manipulation stattgefunden haben. Dort wurde aus den Flaschen die Lösung ausgefüllt und mit Wasser oder irgendeinem anderen Lösungsmittel aufgefüllt, damit die Manipulation erstmal nicht auffällt. Und die Patienten haben dann letztendlich keine Schmerzstillung erfahren, haben die Präparate auch in die Apotheke zurückgebracht. Die AMK hat sie an uns geschickt und wir haben hier Manipulationen gefunden. Deutliche Unterdosierung, teilweise gar kein Wirkstoff mehr drin, teilweise nur noch ein Zehntel, ein Hundertstel. Außerdem rochen sie auch ganz merkwürdig. Und ich weiß nicht, ich denke, dass es die Behörde war. Die zuständige Behörde hat dann etwas tiefer gegraben und die haben festgestellt, dass sich diese ganzen Beanstandungen auf eine bestimmte Postleitzahl an Apotheken, Postleitzahl von Apotheken spezifiziert hatte. Und dann haben sie tatsächlich herausgefunden, dass es eine Lieferung an den Großhandel war, der dann die Apotheken in einem bestimmten Gebiet beliefert hat. So haben die herausgefunden, dass es sich tatsächlich hier um ein Drittverschulden handelt. Also der Hersteller konnte nichts dafür, die Apotheke konnte nichts dafür und der Kunde konnte auch nichts dafür. Das ist mir jetzt so am eindringlichsten im Gedächtnis geblieben. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass man gesagt hat, okay, die Tropfen lassen sich so leicht manipulieren, dann müssen wir sie jetzt unter die BTM-Pflicht nehmen, weil dann einfach auch die Vertriebswege viel gesicherter sind.
Vielen herzlichen Dank, Frau Roth. Ich bedanke mich für diesen Einblick in Ihren Erfahrungsschatz. Was können Sie denn unseren Schülerinnen und Schülern an der PTOA-Schule noch mit auf den Weg geben?
Ja, zuerst mal bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass ich Ihnen was über meine Arbeit erzählen durfte. Ja, was würde ich den Schülerinnen und Schülern gerne mit auf den Weg geben? Ich bin ja auch PTA, wie Sie dann auch mal sein werden. Haben Sie keine Scheu, wenn Sie an sowas Interesse haben, Analytik und Sachen auseinandernehmen, die vorher jemand zusammengemischt hat, dann gibt es hier im ZL durchaus auch Chancen. Gucken Sie, ich bin auch nur PTA in Anführungsstrichelchen. Ich habe also, als ich hier angefangen habe, auch keine großartigen Laborerfahrungen gehabt. Die kann man hier sammeln. Wir haben wirklich ein sehr großes Portfolio an Möglichkeiten, analytisch zu arbeiten. Und ich bin damals sehr gut an die Hand genommen worden und durfte mich so langsam in die Sachen reinarbeiten. Also wer Spaß hat, der kann sich gerne auch nach seiner Ausbildung an uns wenden oder hier auch Praktika machen, auch während ihrer Schulzeit. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile so, dass man auch in der Schulzeit schon Praktika machen muss. Hatten wir auch schon angehende PTAs hier. Also wer Spaß hat, kann uns gerne anschreiben. Wir sind für sowas eigentlich immer offen.